Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Alltag der meisten von uns ist inzwischen oft schon durchdigitalisiert. Wir verbringen täglich viele Stunden vor dem Bildschirm, wischen über das Smartphone oder telefonieren, während wir zur Arbeit gehen. Unsere Gesellschaft ist immer stärker audiovisuell geprägt. Da entsteht besonders für Wissenschaftler fast automatisch die Frage, welche Rolle spielen eigentlich noch die anderen Sinne bei unserem Zusammenleben? Wie wichtig ist es für uns, dass wir Dinge ertasten oder köstliches Essen riechen können? Genau diese Fragen beschäftigt auch eine Veranstaltungsreihe, die die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften in Berlin ins Leben gerufen hat. Die Berührungs- und Geschmackswelten wurden bereits von Wissenschaftlern unter die Lupe genommen. Isabel Fanrich Lautenschläger war für uns dabei.
Carolina Eick streicht mit den Händen durch die Luft. Ohne es zu berühren, spielt sie auf dem Theremin. Kaum jemand im Publikum kennt das elektronische Musikinstrument. Zwischen den beiden Antennen, die eine für die Tonhöhe, die andere für die Tonstärke, und der Musikerin entsteht ein elektromagnetisches Feld.
Um spezielle Töne in der Luft zu finden, und ich berühre nichts beim Spielen, stelle ich mir vor, dass ich eine unsichtbare Seite habe, die geht von der Antenne gerade zu meinem Körper. Und auf dieser Seite kann ich eine Tonleiter spielen, wenn ich meine Hand schrittweise öffne.
Von allen fünf Sinnen wird der Tastsinn in seiner Bedeutung immer noch am stärksten unterschätzt. Dabei haben Menschen ein innewohnendes Bedürfnis, ihren Körper in Kontakt mit einem anderen zu bringen. Ein wundersames Verhalten, stellt Martin Grunwald fest. Kinder halten sich an den Eltern fest, Paare aneinander. Auch bei sportlichen Erfolgen im Team oder bei Trauer umarmen sich Menschen. Wie bei anderen Säugetieren wirken diese Berührungen sich psychisch und körperlich positiv aus, so der Professor für Wahrnehmungspsychologie an der Kunsthochschule Halle. In der sehr frühen Kindheit stelle der Tastsinn sogar die elementare Voraussetzung für neuronales und zellulär-körperliches Wachstum dar.
Aber auch beim Erwachsenen ist es in ähnlicher Weise effektiv. Körperberührungen führen, wenn sie adäquat sind, vom richtigen Menschen zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosis, im richtigen Umfang ausgeführt werden, führen beim Empfänger zu Entspannungsreaktionen, Emotionen können reguliert werden und die positiven Immunreaktionen sind auch bekannt. Also eine ganze Reihe von biologisch messbaren, psychologisch erfassbaren Veränderungen, die nur durch Körperkontakt, durch Körperberührung quasi ausgelöst werden.
Erste akademische Untersuchungen der Sinnessysteme finden sich schon in der Antike bei Platon und seinem Schüler Aristoteles. Bereits damals maßen Philosophie und Medizin dem Tastsinn eine geringere Bedeutung bei als den sogenannten Fernsinnen. Für Martin Grunwald hängt das damit zusammen, dass Störungen beim Tasten und Fühlen anders als beim Sehen und Hören weniger auffällig und schwerer zu erkennen sind.
Das Alltagsdenken ist fest davon überzeugt, dass das Sehen, das visuelle System, das wichtigste Sinnessystem ist, weil es eben auch deutliche und starke Einschränkungen mit sich bringt, wenn man halt nicht mehr sehen kann oder schlecht sehen kann. Und diese Rangordnung findet sich im Prinzip aber auch in der Wissenschaft wieder. Ja? Also wir haben einige hunderttausend Wissenschaftler auf der Welt, die sich mit den Phänomenen des Sehens und des Hörens insbesondere beschäftigen, aber doch relativ wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Bereich der Tastsinnesforschung aktiv sind.
Das scheint verwunderlich, hat der Mensch doch pausenlos Kontakt zur äußeren Welt. Der ganze Körper ist, von der Haut über Muskeln, Sehnen und Bindegewebe bis hin zu den Körperhaaren, von Millionen Rezeptoren durchzogen, so der Psychologe. Eine große Matrix, die jede mechanische Verformung registriert, Signale ans Gehirn schickt und dort biochemische Prozesse auslöst.
Wir schweben ja nicht. Dieser Kontakt zur äußeren Umwelt, der muss ja analysiert werden. Und ich glaube, das ist das Außerordentliche. Das macht es das Sinnessystem. Die anderen Sinne wurden ja auch Fernsinn genannt. Die sind vielleicht biologisch zum Teil entbehrlich. Ja? Also man muss nicht unbedingt in sozialen Gesellschaften sehen können, aber ein Organismus, der nicht fühlen kann, der ist zum Sterben verurteilt.
Selbst beim Kontakt zwischen Menschen und Robotern wird Berührung zukünftig zunehmend eine Rolle spielen. Elisabeth André, Expertin für soziale Mensch-Technik-Interaktion.
Man hat festgestellt, dass Menschen auf Roboter ähnlich reagieren wie auf ihr menschliches Gegenüber. Man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel Sehen, Hören nicht ausreicht, dass es Menschen gut tut, wenn auch der Roboter über Sensibilität bei Berührungen verfügt. Also es gibt auch Studien und auch Forschungsarbeiten, die beschäftigen sich zum Beispiel alleine mit dem Thema Händedruck. Und man hat festgestellt, durch so einen Händedruck, also selbst wenn er zwischen Mensch und Roboter passiert, werden Emotionen übertragen.
Obwohl bereits Roboter für Dienstleistungen in der Pflege oder als Fitnesscoach eingesetzt werden, sei der Tastsinn in ihrem Fachbereich noch ein exotisches Thema, erzählt die Professorin für Informatik an der Universität Augsburg.
Was relativ neu ist in der sozialen Mensch-Roboter-Interaktion, ist tatsächlich der Tastsinn. Klar, der Nutzer kann den Roboter berühren. Auf einfache Berührungen können Roboter dann auch reagieren. Aber das ist eine sehr grobe Analyse. Also meistens wird nur erkannt, dass der Roboter berührt wird, aber eben nicht mehr. Das Umgekehrte, also dass auch der Roboter berührt. Es ist ja erst seit kurzem möglich, dass man überhaupt Roboter in die Nähe von Menschen lässt, einfach aus Sicherheitsgründen. Und so eine Sache wie ein Roboter, der einem die Hand drückt, das ist natürlich schon sehr heikel, weil es soll sie ja nicht zerdrücken.
Nicht nur der Tastsinn, sondern auch das Riechen, eng mit dem Schmecken verbunden, unterliegt einer kulturellen Bewertung, stellt Anne-Rose Meyer, Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Wuppertal, fest.
Essen und Riechen sind Dinge, die ganz stark von Tabus umstellt sind. Und was wir essen, ist mit unglaublich vielen, häufig nicht ausgesprochenen Wertvorstellungen verbunden. Genießbar, nicht genießbar, frisch, nicht frisch. Das divergiert in den Kulturen auch. Tausendjährige Eier oder der Käse. Das sind solche Grenzphänomene, an denen tatsächlich kulturelle Bewertungen von Frische und Genießbarkeit ganz besonders deutlich werden. Wir kennen aber auch Kategorien wie zivilisiert oder barbarisch, die tatsächlich im Essen ganz stark manifest werden, auch wenn wir das gar nicht möchten. Wahrscheinlich hat jeder schon mal erlebt, dass uns so ein Geruch getroffen hat von etwas, was vielleicht Leute gegessen haben und wir mussten so spontan würgen.
Auf ein Tier, das wir nicht zu essen gewohnt sind, reagieren wir ganz anders als auf ein Stück Apfelkuchen. Wie dessen Duft und Geschmack bewertet werden, ist nicht genetisch bedingt, sondern durch Erziehung und den Kulturkreis erlernt und geprägt. Deshalb gibt es auch keinen universellen Geruch, den alle mögen, sagt der Berliner Parfümeur Gesa Schön.
Jedes Land hat für sich was Eigenes. Da gibt es eigene Pflanzen, eigene Früchte, eigenes Gemüse, eine eigene Flora und Fauna. Es gibt unterschiedliche Temperaturen, die Leute tragen unterschiedliche Sachen. Kulturhistorisch bringen wir da alle, jeder für sich, viel Eigenes mit. In Thailand und in den Philippinen gibt es Rosen. Aber in Thailand wird die Rose also bei der Geburt gereicht und in Philippinen, da gibt es die Rose, dann schmeißt man das auf den Sargdeckel oben drauf. Und schon sind Gerüche, werden die nicht per se überall als gut befunden.
Wurden die Essensdüfte, die italienische und türkische Arbeitsmigranten vor Jahrzehnten nach Deutschland brachten, zunächst als fremd empfunden, gelten sie mittlerweile als vertraut, sagt der Geruchsforscher Professor Hans Hatt. Allerdings folgen die Menschen seiner Meinung nach viel zu wenig der eigenen Nase. Analog zum Tastsinn spiele der langsamste aller Sinne, der permanent da ist und am längsten anhält, eine viel zu untergeordnete Rolle.
Gehen Sie mit offener Nase durch die Welt, gewöhnen Sie sich mal an, wenn Sie in den Raum reingehen, sich zuerst mal umzuriechen, bevor Sie umschauen. Sie werden eine völlig neue Welt erkennen. Und zweitens haben Sie alle schon an Ihrem Nachbarn vielleicht gerochen, wer Sie hier sitzen? Körpergerüche. Wahrscheinlich keiner. Das ist auch schade. Also wir haben das Riechen nicht mehr im Mittelpunkt. Der Duft des Körpers sagt Ihrem Nachbarn, welche Gene Sie haben. Jeder Mensch ist ein eigener Parfümeur und stellt ein Parfum her, das einzigartig ist.
Noch geben Sinne wie der unterschätzte Tastsinn viele Rätsel auf. Warum etwa fassen Menschen sich mehrere hundert Mal am Tag ins Gesicht, fragt Martin Grunwald, der das Haptik-Forschungslabor an der Universität Leipzig leitet. Dass der Tastsinn in einer Gesellschaft, die sich über Smartphone und Touchpad beugt, verkümmern könnte, befürchtet nicht nur er. Messungen bei Medizinstudenten haben schlechtere Werte als noch vor 10 Jahren zutage gefördert. Deshalb bieten manche Fakultäten angehenden Ärzten Näh- und Bastelkurse an, um die feinmotorischen Fähigkeiten wieder zu schulen.
Was Erwachsene machen, dafür sind sie selbstverantwortlich, aber ich denke, das Augenmerk von Wissenschaft und Gesellschaft sollte explizit auf die Kinderebene gerichtet bleiben und da auch wirklich intensiv, denn das sind die Biosysteme, mal ganz trocken formuliert, die diese Gesellschaft aufnehmen, die diese verändern werden, die nächste Generation, und die müssen mit allen Sinnen erwachsen werden.
Am 14. März wird sich die Abschlussveranstaltung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften in Berlin mit den sichtbaren und unsichtbaren Welten beschäftigen. Es geht dann um die Frage, wie unsere Augen kommunizieren.